SRF 2 Kultur.
Die Position der italienischen Sprache und Kultur in der Schweiz ist seit Jahren gefährdet. In den Mittelschulen wird Italienisch immer weniger angeboten und auch außerhalb der Mittelschulen hat das Italienische einen schweren Stand. Nun wollen diverse Initiativen genau dem entgegenwirken. Eva Pfirter.
Letzten November ist in Zürich ein Forum zum Schutz der italienischen Sprache ins Leben gerufen worden. Initianten sind die Kantone Tessin und Graubünden, diverse kulturelle Einrichtungen, Hochschulen und die italienische Botschaft. Insgesamt 60 Verbände beteiligen sich an diesem Forum per l'Italiano in Svizzera. Das Forum möchte bereits existierende Initiativen koordinieren und die Mehrsprachigkeit der Schweiz fördern, wie der Leiter des Projekts Diego Erba erklärt.
Lo scopo è soprattutto quello di coordinare le iniziative e poi di condurre una politica di promozione del plurilinguismo e dell'italiano in particolare.
Die Mehrsprachigkeit fördern will auch die überparteiliche parlamentarische Gruppe Italianità. Diese gibt es seit dem Frühjahr 2012. Auch deren Co-Präsident Ignazio Gassis stellt in Bern eine geringe Sensibilität gegenüber der italienischen Sprache und Kultur fest.
Wir haben einfach gemerkt, dass unter den Deutschschweizern sehr oft die Frage ist, haben wir überhaupt ein Problem? Also viele Deutschschweizer merken nicht, dass wenn die Schweiz aus drei Amtssprachen, aus vier Nationalsprachen, dass all diese Gegenden der Schweiz auch in den Institutionen vertreten sein sollen. Sonst fühlen sie sich nicht Teil dieses Landes. Es geht also um die nationale Kohäsion und wir wollen die verstärken mit unserer parlamentarischen Gruppe.
Die nationale Kohäsion sei existenziell, sagt der Tessiner FDP-Nationalrat.
Wenn die Schweiz nicht Sorge trägt um seine verschiedenen Sprachen und Kulturen, dann ist das nicht mehr die Schweiz. Also die Schweiz verliert ihre Quintessenz, sie verliert ihre Existenzgrundlage.
Deshalb steht für Ignazio Gassi sein grundlegender kultureller Wandel in der eidgenössischen Politik im Vordergrund.
Wir wollen, dass in der Bundesverwaltung absolut normal sein soll, dass man auch in Italienisch schreibt und denkt und arbeitet, was heute überhaupt nicht der Fall ist. Und wir wollen, dass somit die Kultur, die Idee, der Grundsatz, wonach die Schweiz mehrsprachig ist und nicht zweisprachig, Deutsch und Französisch ist, wirklich in den Seelen der Leute kommt. Und erst wenn das erreicht wird, wird es wiederum möglich sein, von einer richtigen Mehrsprachigkeit zu sprechen.
Ganz konkrete Pläne für ein Projekt zur Förderung der Italianità, und zwar nicht nur innerhalb der Schweiz, hat das Forum per l'Italiano in Svizzera. Dieses organisiert im nächsten Frühjahr einen internationalen Konvent, wie Diego Erba jetzt schon verrät.
Già organizzeremo probabilmente a Basilea nel mese di aprile-maggio dello prossimo anno un convegno internazionale sulla lingua e la cultura italiana.
Mitorganisatoren seien die italienische Radio- und Fernsehgesellschaft RAI, die Radio-Televisione Svizzera di Lingua Italiana RSI und ein italienischsprachiger Fernsehkanal aus Istrien.
Questo convegno sarà fatto in collaborazione con le emittenti televisive europee che diffondono programmi in italiano con la Radio Svizzera die Lingua Italiana e con il nostro Forum.
Soweit Diego Erba im Beitrag von Eva Pfirter. Neben dem Forum per l'Italiano in Svizzera und der parlamentarischen Gruppe Italianità machen sich auch italienisch sprechende Kulturschaffende Gedanken über das Italienisch in der Schweiz, die Position des Kantons Tessin und die Kultursprache Italienisch, hat Eva Pfirter mit dem Tessiner Dichter Fabio Pusterla gesprochen.
Fabio Pusterla sieht mehrere Gründe für das Schwinden des Italienischen in der Schweiz. Einerseits sei in der Schweiz die große Einwanderungswelle der Gastarbeiter aus dem südlichen Nachbarland verebbt. Und damit sei auch die italienische Sprache weniger präsent.
Credo che le ragioni siano diverse. Una sicuramente riguarda davvero il nostro paese e il fatto che la grande ondata di emigrazione italiana storica che ha prodotto poi i figli e i nipoti che possedevano o volevano possedere l'italiano, questa grande ondata si sta esaurendo o si è già esaurita.
Andererseits hätten es Studienfächer kulturwissenschaftliche Prägung heute generell schwer. So auch französische Literatur, Germanistik oder sogar Anglistik.
Poi però c'è un problema più ampio che riguarda in generale gli studi, gli interessi di natura culturale non solo rivolti verso l'italiano ma anche verso le altre lingue. Le facoltà, per esempio universitarie, di lettere sono oggi in difficoltà non soltanto nel campo dell'italiano ma anche del francese, del tedesco e persino dell'inglese.
Aber das Italienische sei nicht zuletzt auch eine der wichtigsten Kultursprachen.
Più in generale penso che la lingua italiana sia prima di tutto, insieme a molte altre lingue contemporanee europee, una grandissima lingua di cultura.
Die italienische Sprache und Kultur in der Schweiz zu schwächen, bedeutet, die ganze Schweiz zu schwächen, sagt Fabio Pusterla. Wenn man das Italienische in der Schweiz schwächt, müsse man die ganze Schweiz mit offenem Ausgang neu entwerfen, sagt der Schriftsteller.
Rinunciare o comunque indebolire la parte italiana della Svizzera non è un danno per la Svizzera italiana, ma è un danno, penso io, per tutta la Svizzera che in un certo senso così facendo si ridisegna, per così dire, e non sappiamo bene che cosa potrebbe diventare.
Der Kanton Tessin müsse sich künftig viel stärker für die italienische Sprache und Kultur einsetzen, als Stimme im Bereich Kultur und Politik.
Penso anche che la Svizzera italiana e in più precisamente il Ticino debbano e possano impegnarsi maggiormente, sia per offrire di sé un'immagine culturale, politica più alta di quello che hanno offerto negli ultimi anni e decenni.
Ganz konkret kann sich Fabio Pusterla auch vorstellen, dass der Kanton Tessin zum Beispiel Schulen in der deutschen und französischen Schweiz unterstützt. Schulen, die Mühe haben, weiterhin Italienisch als Schulfach anzubieten.
Sia forse anche sostenendo finanziariamente, questa era la tesi sostenuta da Pietro De Marchi nel nostro incontro di qualche giorno fa, sostenendo finanziariamente le scuole in difficoltà, cioè investendo una parte del denaro che il Ticino ha a disposizione per la cultura, investendolo non in Ticino ma nel resto della Svizzera per difendere l'italianità del nostro paese.
Tessiner Intellektuelle wie Fabio Pusterla oder sein Kollege Pietro De Marchi überlegen sich sogar, ob der Kanton nicht einen Teil der insgesamt 2,7 Millionen Franken Kulturfördergelder, die er vom Bund erhält, nicht in der deutschen und französischen Schweiz in den Erhalt des Italienischen investieren sollte.
Bisognerebbe riflettere sulla politica culturale del Canton Ticino, sull'opportunità di utilizzare una parte dei 2 milioni e circa 700 mila franchi che ogni anno il Ticino riceve dalla Confederazione per il sostegno alla lingua e alla cultura italiana, di riflettere sull'opportunità di utilizzarne una parte non in Ticino ma nel resto della Svizzera.
Sie sind bei SRF 2 Kultur. Einen guten Abend wünscht Andreas Kloy. Die Kulturnachrichten. Die 9. Ausgabe des Festival du Film Français d'Helvétie steht in Biel an. 50 Filme sind da ab kommenden Mittwoch zu sehen. Wer sich für das französischsprachige Filmschaffen interessiert, kann Werke zum Teil Wochen vor dem regulären Kinostart entdecken. Darunter zum Beispiel den in Locarno uraufgeführten neuen Film von Lionel Bayer, Les Grands Ondes à l'Ouest, über eine Radiofahrt ins Portugal der Nelkenrevolution. Die New York City Opera annulliert laut einem Bericht des Wall Street Journal den Rest ihrer Saison. Sie wird sich gänzlich auflösen müssen, falls es ihr nicht gelingt, bis Ende September 7 Millionen Dollar aufzutreiben. Insgesamt hat das Haus bis Ende Jahr einen Finanzbedarf von 20 Millionen Dollar. Bereits vor 2 Jahren kämpfte die Truppe mit Budgetkürzungen und dem Auszug aus dem Lincoln Center ums Überleben. Seither hat die New York City Opera laut Wall Street Journal vor allem Liquiditätsprobleme. Das Haus versucht nun unter anderem mit Crowdfunding im Internet zu flüssigen Mitteln zu kommen. Die geltende Buchpreisbindung ist unantastbar. So lautet eine der Forderungen, die Vertreter der deutschen und der französischen Kulturbranche in Berlin verabschiedet haben. Sie wollen so gemeinsam den europäischen Markt stabilisieren. Mit Blick auf die laufenden Verhandlungen zum Freihandelsabkommen mit den USA sprechen sie sich für die Sicherung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter aus. Außerdem fordern sie einen EU-weit verringerten Mehrwertsteuersatz auf elektronische Bücher.
SRF 2 Kultur. Sie war ein absoluter Publikumsliebling an der Berlinale und auch am Filmfestival Locarno, Gloria. Und die Schauspielerin, die in Gloria die Figur Gloria verkörpert hat, Paulina Garcia. Für ihre Leistung hat sie einen Berlinale Bern bekommen und Chile schickt den Film jetzt ins Rennen um den Oscar. Am Donnerstag startet Gloria auch in unseren Kinos. SRF-Filmredaktor Michael Sennhauser.
Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento.
Gloria singt gerne laut und leidenschaftlich mit beim Autofahren. Sie geht auf die 60 zu, ist seit 10 Jahren geschieden. Sohn und Tochter sind erwachsen. Hin und wieder hütet sie den frisch geborenen Enkel und um ihre Tochter endlich mal wiederzusehen, geht sie spontan in deren Yoga-Klasse. Am Abend geht Gloria gerne tanzen und sie ist neuen Begegnungen gegenüber ziemlich aufgeschlossen.
Soy Gloria.
Gloria.
Gloria cumplido.
Ah. Hola, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien. ¿Cuánto tiempo que no?
Gloria ist offen für alles, um ihre latente Einsamkeit loszuwerden. Auch eine Gruppenlachtherapie probiert sie aus.
Y vamos a contar un, dos, tres y nos vamos a reír.
Als Gloria an einem ihrer Tanzabende auf den leicht linkischen Rodolfo in ihrem Alter trifft, fühlen sich beide sehr angezogen voneinander und landen überraschend schnell im Bett. Für beide ist die Begegnung wie ein neues Aufblühen. Allerdings merkt Gloria bald, dass Rodolfo sich weder von seiner Ex-Frau noch von seinen Töchtern lösen kann und wild entschlossen ist, sein altes und sein neues Leben nebeneinander zu führen. Der Film von Sebastian Lelio ist ein kleines Wunder an Präzision. Er breitet ein Leben vor uns aus, das wir wiedererkennen. Gloria hat Freunde, ihre Kinder, ihren Beruf und zugleich diese Sehnsucht im Alltag, die leise Einsamkeit. Sebastian Lelio erzählt zwar die Geschichte ihrer unbefriedigenden Beziehung zu Rodolfo, aber viel wichtiger ist alles andere, die Art, wie der Film Glorias Alltag zeigt, wie eine einzige große Einleitung, eine große Exposition zu einer ganz kleinen Geschichte, könnte man sagen. Das ist nicht nur meisterlich inszeniert und beobachtet mit leiser und manchmal auch lauter Komik, das wird vor allem auch absolut großartig gespielt von Paulina Garcia. Die Schauspielerin bringt uns Gloria so nahe, dass es weh tut, dass man sie umarmen möchte. Und sie gibt der Figur eine beeindruckende Würde, noch im größten Absturz.
Russland kommt dieser Tage regelmäßig in die Schlagzeilen wegen der grassierenden Homophobie im Land. Und der Westen ist entsetzt. Es gibt internationale Protestaktionen, wie just wieder am Wochenende. Renommierte Künstler sagen Auftritte in Russland ab, protestieren dagegen, dass die Olympischen Spiele in Russland stattfinden sollen. Aber Russlands Politik und Gesellschaft zeigt sich offenbar unerschütterlich in der Frage. Andreas Kloy hat mit der SRF-Korrespondentin Brigitte Zink in Moskau gesprochen.
Brigitte Zink, woher rührt diese aggressive homophobe Stimmung in Russland?
Zum einen sind es die verschärften Gesetze. Seit Juni dieses Jahres ist es unter Strafe verboten, sich positiv über Homosexualität zu äußern. Und seit da gibt es auch immer wieder verbale oder tätliche Angriffe auf Schwulen und Lesben. Man kann also sagen, Politik und Kreml schüren gewissermaßen diese aggressive Stimmung. Auf der anderen Seite ist der Hauptmotor für den Hass auf Homosexuelle die orthodoxe Kirche. Patriarch Kyrill predigt ununterbrochen, Homosexualität sei wie Drogensucht oder Prostitution. Er macht Schwule und Lesben verantwortlich für den Wertezerfall und überhaupt für alles Üble. Und er droht bei jeder Gelegenheit, wenn Homosexualität nicht bekämpft würde, zerstöre sich die Gesellschaft von selber.
Also die katholische Kirche nimmt da eine zweifelhafte Position ein. Gehört die russisch-orthodoxe Kirche einfach zu den Ewiggestrigen oder stehen da Interessen dahinter?
Ich würde sagen beides. Zum einen hat sich die orthodoxe Kirche einfach nie modernisiert, insbesondere was Moral und gesellschaftliche Wertvorstellungen angeht. Sie ist stockkonservativ geblieben, wenn nicht sogar noch rückwärtsgewandter geworden. Zum anderen hat die orthodoxe Kirche durchaus Interessen. Sie möchte sich mit dem Kreml nicht verderben, weil sie Geld aus der Staatskasse erhält oder auf Ländereien spekuliert, die sie in Sowjetzeiten verloren hat. Umgekehrt der Kreml, besonders Präsident Putin, er sichert sich so den Sukkurs der orthodoxen Kirche. Das war auch bei den letzten Präsidentschaftswahlen vor anderthalb Jahren so. Und beide, Putin und Kyrill, die setzen Minderheiten und alles, was anders ist, eben mit der politischen Opposition gleich und wettern entsprechend dagegen. Kirche und Kreml sind vor allem daran interessiert jetzt, dass die Gesellschaft autoritär bleibt, traditionell, konservativ und sich eben ganz folgsam diesen konservativen Werten anpasst.
Also das heißt, es geht ganz klar um Repression. Bedient das aber auch das Klischee von der russischen Seele, diese Homophobie?
Ja, diese russische Seele, das ist so ein Mythos. Ich glaube, die existiert nicht. In Russland wird einfach diese Entwicklung von der Kirche in letzter Zeit jetzt bewusst unterstützt. Vielleicht muss man dazu auch noch sagen, der islamische Obermufti oder der jüdische Oberrabbiner, auch sie hetzen hier gegen Homosexuelle.
Also wenn wir so bei einer Mentalitätssuche bleiben, hat das auch einen antiwestlichen Hintergrund in Russland heute?
Vielleicht bedingt. Es sind ja vor allem die Politiker, die sagen, alles, was in ihren Augen schlecht ist, das kommt aus dem Westen. Meistens aus den USA. Diese Tendenz kann man tatsächlich beobachten, seit etwa 10 Jahren. Es hat damit zu tun, dass Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion den Status einer Weltmacht verloren hat. Putin tut jetzt alles, damit Russland wieder als Großmacht angesehen wird. Dabei weckt er manchmal auch nationalistische Geister und kommt damit eben bei einem Teil der Russinnen und Russen gut an.
Aber gerade mit solchen Geisterbeschwörungen setzt er sich ja natürlich international auch zugleich ins Offside. Ist denn die russische Gesellschaft, steht die hinter ihm in dieser Frage oder gibt es da Unterschiede?
Nein, da gibt es große Unterschiede. In Städten wie Moskau, Petersburg oder auch Jekaterinburg, da existiert eine gut ausgebildete Mittelschicht. Das sind fortschrittliche Leute, aufgeklärt und die sind ganz sicher nicht homophob und die meisten von ihnen, die gehören eben auch zur politischen Opposition.
Und warum begehrt eigentlich im Land niemand auf?
Das ist in Russland leichter gesagt als getan. In Moskau gibt es zurzeit nur noch eine einzige Journalistin, die aufbegehrt und sich offen zu ihrer Homosexualität bekennt. Das ist Mascha Gessen, eine Russin, in den USA aufgewachsen und jetzt zurückgekehrt. Sie tritt im kleinen oppositionellen Sender Dost auf und wird nicht behelligt. Aber da war auch der Fall von Anton Krasowski, ein Moderator eines staatlichen Unterhaltungssenders. Der hat sich im Frühling dieses Jahres dem Verbot widersetzt und im Fernsehen gesagt, ich bin schwul und gleichwertig wie Präsident Putin. Er war nicht mal ein Oppositioneller, er war sehr kremltreu und wurde trotzdem fristlos entlassen. Dann gibt es noch die subtile Art, wie man Leute zum Schweigen bringt. Etwa wenn Musiker gegen die Staatsmacht sich auflehnen, dann wird ihnen aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen der Saal verweigert, also kein Saal vermietet. Und für die meisten würde das natürlich das Ende der Karriere bedeuten. Deshalb schweigen jetzt viele Kulturschaffende. Und wer nicht schweigt, der wandert aus.
Wenn er diesen Erfolg noch hätte erleben dürften, der US-amerikanische Autor John Williams. Sein Buch Stoner von 1965 reißt im Moment Publikum und Kritiker zu Begeisterungsschirmen hin. In Israel und Holland stand das Buch monatelang auf den Bestsellerlisten und auch in Frankreich und Italien wurde Stoner hymnisch gefeiert. Jetzt legt auch der DTV-Verlag diesen Entwicklungs- und College-Roman in einer Neuübersetzung wieder auf. Lucia Stettler.
Es gibt Romane, die wirken noch lange über die Lektüre hinaus nach. Und wenn man sie ein zweites Mal liest, ist der Zauber nicht geringer. Im Gegenteil, man entdeckt eigentlich erst jetzt, um welch kostbares Werk es sich handelt. Stoner von John Williams ist für mich so ein Buch. 1967 erstmals erschienen, erzählt es die Lebensgeschichte eines liebenswürdigen, sensiblen Mannes, William Stoner, der den Aufstieg schafft vom Bauernbuben zum Literaturprofessor und der im Alter von rund 40 Jahren eine ernüchternde Bilanz zieht.
Er hatte jene Phase in seinem Leben erreicht, in der sich ihm mit wachsender Dringlichkeit eine Frage von solch überwältigender Einfachheit stellte, dass er nicht wusste, wie er darauf reagieren sollte. Er begann sich nämlich zu fragen, ob sein Leben lebenswert sei, ob es das je gewesen war.
Es sind solche Sätze, die dieses Buch zum Meisterwerk machen. John Williams lotet die Sprache aus, sucht nach dem Ursinn jedes Wortes und leuchtet tief in die Abgründe menschlicher Seelen. Äußerlich verläuft die Biografie von Stoner wenig spektakulär. Nach seinem Uniabschluss erhält er schon bald eine Stelle am Columbia College, wo er studiert hat. Die Stelle, die er bis zu seinem Tode behält. Und doch liest sich dieser 350 Seiten starke Roman packender als jede Abenteuergeschichte. Denn John Williams erzählt hier von den Mühen des Lebens und von den dunklen Seiten der Menschen. Ohne Larmoyanz und Pathos, aber mit einer solch psychologischen Eindringlichkeit, dass einem zuweilen das Herz wehtut und der Atem stockt. L'enfer, c'est les autres. Die Hölle, das sind die anderen. Dieser legendäre Satz von Jean-Paul Sartre könnte wie als Motto über dem Roman stehen. William Stoner, der an das Gute glaubt und seinen Mitmenschen vertraut, wird sukzessive zermürbt und gedemütigt. Hätte er nicht die Literatur als Kraftquelle, wäre er wohl an seinem Unglück zerbrochen. Wolken ziehen zuerst im Privatleben auf. Seine Ehe mit Edith erweist sich als schwierig und unberechenbar.
In ihrem gemeinsamen Leben waren sie an einem Punkt angelangt, an dem sie nur noch selten über sich oder übereinander sprachen, um das heikle Gleichgewicht nicht zu gefährden, das ihnen ihr Zusammenleben ermöglichte.
Später wird Edith alle Register ziehen, um ihrem Ehemann das Leben zur Hölle zu machen. Aber auch am College gerät William Stoner zunehmend in einen Strudel von Intrigen, die ihn an den Rand seiner Kräfte bringen. Und immer zwingender drängt sich ihm die Frage auf nach dem Sinn der Existenz.
Alle Menschen, vermutete er, stellten sich zu dem einen oder anderen Zeitpunkt gewiss diese Frage. Doch hätte er gern gewusst, ob sie sich ihnen mit solch unpersönlicher Wucht aufdrängte wie ihm. Die Frage ging mit einer Trauer einher, einer unbestimmten Trauer, die, so nahm er an, nur wenig mit ihm selbst oder seinem besonderen Los zu tun hatte. Ja, er war sich nicht einmal sicher, ob sie sich ihm aus dem unmittelbar gegebenen offensichtlichen Anlass stellte, also den kürzlichen Veränderungen in seinem eigenen Leben, sie rührte, glaubte er, eher aus der Anhäufung seiner Jahre her. Aus der Verdichtung von Zufall und Umstand.
Stoner ist ein grandioser Roman über das unverschuldete Scheitern und über die Frage, wie stark wir unser Schicksal selber in der Hand haben. Wer dieses Buch liest, kommt zu einem ähnlichen Schluss wie Stoner selber. Letztlich ist unser Leben wohl tatsächlich eine Verdichtung von Zufall und Umstand.
Lucia Stettler über den Roman Stoner von John Williams, neu ins Deutsche übersetzt von Bernhard Robben.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.